Liebe Gemeinde, schön, schöner, am schönsten. Solche Steigerungen haben wir in der Schule immer wieder geübt, später auch im Lateinunterricht. Und der Politikern wird gern die folgende Steigerung aufgesagt: Feind, Todfeind, Parteifreund. Und schon manche Karriere ist an dieser Formel gescheitert: Feind, Todfeind, Parteifreund. Sie besagt, je näher dir jemand steht, umso mehr musst du dich vor ihm in Acht nehmen. Jesus Christus hat betont, dass in seinem Reich, in seiner Gemeinde, unter seinen Nachfolgern, also unter uns, dass es da ganz anders zugehen soll. In Matthäus 25 hat der Herr gesagt, in Matthäus 20, Vers 25 folgende: Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht sein unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Und dann hat Jesus uns diesen besonderen Auftrag gegeben, aus Johannes 13, 34 folgende: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Damit ihr auch einander lieb habt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Die Erfahrung lehrt, dass uns das leider nicht immer gelingt. Schon in der Bibel finden sich genügend Beispiele dafür, dass es auch Christen manchmal sehr schwer miteinander haben und sich sehr schwer gegenseitig machen. Denken wir nur an Apostelgeschichte 6, den Streit um die Speisung der Witwen zwischen den Hellenisten und denen, die aus dem Jerusalemer Kerngebiet kamen. Nur ein Beispiel. Und dennoch lässt unser Herr uns mit diesem Problem nicht allein und er zeigt uns immer wieder, wie das brüderliche Miteinander auch gut gehen kann. Und darum können wir den heutigen Abschnitt unserer Predigtreihe mit dem Text, der heute dran ist, genau unter dieses Motto stellen: Das brüderliche Miteinander. Das ist unser Thema heute, das brüderliche Miteinander. Schon im Psalm 133, Vers 1 singt König David: Siehe, wie fein und lieblich ist's, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Psalm 133, Vers 1. Das brüderliche Miteinander. Politisch korrekt müsste man eigentlich sagen, das geschwisterliche Miteinander. Natürlich sind die Frauen in der Bibel in der Regel immer mit eingeschlossen. Das wissen wir. Sie sind immer mit gemeint, aber direkt angesprochen werden dort meistens die Brüder. Das ist in der Tat so. In unserem Predigttext kommt der Begriff mindestens 7-mal vor, das heißt durchschnittlich alle 2,9 Verse. Und Brüder nicht, weil die Apostel frauenfeindlich wären, sondern weil die Männer die Leitungsverantwortung haben für die Gemeinde und auch in der Familie. Und davor können sich die Männer nicht wegducken, die haben sie zunächst mal. Und auch weil in dem Ausdruck der Bruderschaft diese besondere Dimension der christlichen Gemeinde mitschwingt, die Brüder, die Bruderschaft, dass wir alle, Männer und Frauen, von Jesus zu einer verschworenen Truppe zusammengestellt worden sind. Und auch das schwingt in den Begriff der Bruderschaft mit. Also gebrauchen wir gern diesen biblischen Ausdruck Brüder, und keiner und keine muss sich dadurch ausgeschlossen fühlen. Wir wissen, wie es gemeint ist. Ob einer dazugehört oder nicht, das hängt eben nicht vom Geschlecht ab, sondern vom Glauben, vom persönlichen Glauben. In Johannes 1, Vers 12 lesen wir, wie viele aber Jesus ihn aufnahm. Denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden. Da steht der Ausdruck Vollmacht. Man könnte auch etwas frei übersetzen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Das heißt, die gehören dazu. Die gehören dazu, zu dieser Bruderschaft. Und letzten Sonntag hatten wir nun miterlebt, wie die junge, wachsende Gemeinde eine schwere Belastungsprobe überstehen musste, eine schwere Belastungsprobe. Bei der ersten Missionsreise von Paulus und Barnabas waren viele Heiden zum lebendigen Glauben an Jesus gekommen, ohne den Umweg über das Judentum zu nehmen, direkt zu Jesus. Und dann zurück in der Heimatgemeinde in Antiochia in Syrien hatten die beiden Missionare, Paulus und Barnabas, ganz begeistert davon berichtet. Haben wir letztes Mal gesehen. Und einiges davon hatte sich dann bis Jerusalem, also noch etliche Kilometer weiter südlich, herumgesprochen. Und da wird plötzlich harte Kritik laut, vor allem aus Richtung Jerusalem. Freunde, so einfach geht das nicht. Einfach nur durch Jesus gerettet, das ist zu billig, das ist zu wenig. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 15, Vers 1, und einige kamen herab nach Antiochia von Judäa und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst nach der Ordnung des Mose, könnt ihr nicht selig werden. Also eine Zusatzforderung. Willst du Christ werden, musst du immer erst zum Judentum übertreten. Das war die Ansage. Und diese Schicksalsfrage ist erschreckend einfach. Genügt Jesus zur Rettung oder muss noch etwas anderes dazukommen, dass ein Mensch wirklich Christ ist? Genügt Jesus? Und bis heute kommt diese Streitfrage immer wieder auf die Tagesordnung. Auch in scheinbar christlichen Kreisen. Ich habe schon am Donnerstag in Gießen von jenem Statement berichtet, dass eine Dame, die sich Evangelistin nennt, neulich in Idea abgegeben hat zur Frage, was man denn tun müsse, um zu evangelisieren und Menschen heute zu erreichen. Und da bietet sie etwas an, so ein Programm, Christina Brudereck, das man auch über ihre Homepage nachlesen kann, die Zeit des Meisters. Und Jesus ist der Meister. Ja, aber dann bietet sie auch Atemübungen an in ihren sogenannten evangelistischen Seminaren, Räucherstäbchen, Klangschalen und Perlen des Glaubens, eine Art Rosenkranz soll da gebetet werden. Zudem werden mystische Texte gelesen und neben der Bibel, Frage, ob es in der Bibel überhaupt mystische Texte gibt, das würde ich sehr bestreiten, und neben der Bibel zählen dazu Schriften eines muslimischen Sufi, also eines muslimischen Mystikers und auch eines buddhistischen Mönches. Und sie sagt, das sind alles Texte der Achtsamkeit, Texte, die inspirieren. Für mich passen Mystik und Evangelisation gut zusammen. Ich hoffe, dass das eine Evangelisationsform ist, die sich mehr und mehr durchsetzt. Also das ist ein klassisches Beispiel für Vermischung. Vermischung von Jesus und anderen Geistern. Und so ist die Gemeinde immer wieder herausgefordert, zu fragen, ob Jesus genügt oder ob andere Dinge an seine Seite gestellt werden. Nicht für ihn, aber neben ihn. Und das ist umso schwerer zu durchschauen. Auch damals war die Gemeinde herausgefordert. Und völlig zu Recht haben die verantwortlichen Brüder auf eine zügige Klärung gedrängt. Dann traf man sich zu einer Tagung in Jerusalem, wo sich ja noch einige Apostel aufhielten zu dieser Zeit. Und Paulus und Barnabas kamen aus Antiochia dazu. Und bei diesem sogenannten Apostelkonzil wird dann nach gründlicher Aussprache und nach gründlicher biblischer Prüfung und biblischem Studium und Argumentation Folgendes festgestellt, was gilt in den Gemeinden und was nicht gilt. Es wird sogar schriftlich festgeklopft. Und das Ergebnis kann man knapp zusammenfassen. Erstens, Jesus genügt hundertprozentig. Keine Kompromisse. Es gilt für alle Menschen, wo immer sie herkommen. Es gibt nur einen einzigen Weg zur Rettung. Und das ist die Gnade des Herrn Jesus Christus, dass wir an ihn glauben, auf ihn unsere ganze Hoffnung setzen, dass er unser Retter ist. Wer an ihn glaubt, kommt in den Himmel, und das heißt, auch kein Heide muss sich erst beschneiden lassen, um Christ werden zu können. Solange die Heiden nur Jesus haben, haben sie alles, was sie brauchen. Das war das Erste. Und das Zweite, was die Apostel damals nochmal festgehalten haben, Jesus will, dass wir aufeinander Rücksicht nehmen. Dass wir aufeinander Rücksicht nehmen. Nachdem erstmal die entscheidende inhaltliche Frage geklärt ist, nämlich die Freiheit der Gnade verteidigt, geht es nun darum, dass wir auf dieser Grundlage rücksichtsvoll miteinander umgehen. Behutsam. In Israel hieß das, es geht um die Frage, wie man den traditionellen Juden und Judenchristen, also den Juden, die Christen geworden waren, wie man denen helfen kann, sich langsam auf diese neue Situation einzustellen. Dass ihre ganzen Opfer und sonstigen Rituale, die bis dahin ja in Ordnung waren und die auch jetzt noch nicht falsch sind für sich genommen, aber die zum Glauben nicht mehr nötig sind, zur Rettung nicht nötig sind, die jetzt gewissermaßen abgelöst werden von dem neuen Zeitalter, wie sie mit dieser neuen Situation fertig werden können. Und da beschließen die Apostel einen praktischen Verhaltenskodex. Den haben wir letztes Mal schon in Vers 19 gesehen und der kommt auch in unserem Predigttext nochmal vor. Und da steigen wir jetzt ein, Verse 28 und 29. Wer letzten Sonntag dabei war, der wird das wiedererkennen aus Vers 19. Da schreiben sie, denn es gefällt dem Heiligen Geist und uns, euch weiter keine Last aufzuerlegen, als nur diese notwendigen Dinge, dass ihr euch enthaltet vom Götzenopfer und vom Blut und vom Erstickten und von Unzucht. Wenn euch davor bewahrt, tut ihr recht, lebt wohl. Das steht in diesem Brief. Bei diesen vier Punkten, wir haben das letzte Woche genauer gezeigt, geht es nicht darum, wie man zu Gott kommt. Geht es nicht um unsere Rettung. Da geht es auch nicht um ein absolutes Gesetz, das die Christen jetzt zu allen Zeiten und an allen Orten einhalten müssten. Also etwa keine Blutwurst zu essen und so weiter. Sondern es geht darum, im Zusammenleben praktische Rücksicht zu üben. Das ist ganz eindeutig. Und also zum Beispiel auf Götzenopferfleisch oder Blutgenuss freiwillig zu verzichten. Bitte belastet nicht unnötig das Gewissen eurer judenchristlichen Glaubensbrüder, heißt das. Sogar die Heiden, die unter dem Volk Israel leben, sollen sich dessen enthalten. Und ihr als Christen könnt das allemal, diesen Verzicht zu leisten. Richtet erst recht keine unnötigen Fronten gegenüber den ungläubigen Juden auf, die sie nur abstoßen und zusätzlich verwirren können. Und alle vier Punkte hier, hatten wir gesehen, hängen mit den Heiligkeitsgeboten von 3. Mose 17 und 18 zusammen. Dadurch soll Israel sich von anderen Völkern unterscheiden. Also das Götzenopfer, das war das Fleisch, das den heidnischen Götzen im Tempel geopfert wurde und dann später günstig verkauft wurde in der Tempelschlachterei. Und Blutverzehr war den Israeliten auch verboten aus bestimmten Gründen, darum auch Fleischgenuss von Tieren, die man durch Ersticken getötet hatte, also durch Schächten, weil dabei nicht das ganze Blut abgegangen war. Das hing also mit diesem Blutverbot zusammen, dass man keine Tiere, die nur erstickt worden waren, zu sich nehmen sollte, das Fleisch von denen. Und Unzucht, schließlich das vierte, kann als Begriff jede Art von sexueller Sünde bezeichnen, spielt aber auch in diesem Heiligkeitsgesetz 3. Mose 18 eine wichtige Rolle, wo bestimmte Arten von Eheschließung verboten werden, zum Beispiel zwischen Leuten, die zu nah miteinander verwandt sind. Also, hier natürlich, dass Ehebruch und unehelicher Geschlechtsverkehr für Christen ohnehin verboten sind, das verstand sich von selbst, das hätte nicht extra nochmal gesagt werden müssen. Genauso wie Morden und Lügen und Verleumden und alles, was eben klar ist. Aber hier bei der Konferenz in Jerusalem ging es um die Frage, wie ist das mit den typischen jüdischen Gesetzen, die mit ihren speziellen Zeremonien zu tun haben? Wie ist das damit? Und da erinnert Jakobus mit diesem Viererkatalog an die wichtigsten Punkte von 3. Mose 17 und 18. Und da dort Unzucht vorkommt, nimmt er es mit dazu, vielleicht aber auch als Stichwort für alle anderen Grundgebote, die ohnehin gelten, wo das ganz offensichtlich ist. Also, die Apostel machen eine klare Ansage hier. Und sie betonen nochmal, dass das nicht einfach ihre Privatmeinung ist. Schauen Sie, da steht, denn es gefällt dem Heiligen Geist und uns. Also was jetzt kommt, ist vom Heiligen Geist abgedeckt. Das können nur die Apostel sagen, das könnten wir heute schon nicht mehr so sagen. Es sei denn, wenn wir die Bibel zitieren. Weil die Apostel noch Leute waren, durch die Gott direkt gesprochen hat. Und deswegen konnten die Apostel hier sagen, es gefällt dem Heiligen Geist und uns, euch keine weitere Last aufzulegen als diese. Also, klare Ansage, erstens, Jesus genügt, keine Kompromisse mit dem Gesetz. Und zweitens, nehmt brüderliche Rücksicht. Und haltet euch an diesen wenigen Punkten aus dem Katalog von 3. Mose bitte zurück, ihr Heidenchristen. Bitte überfordert die traditionellen Juden nicht, mutwillig in ihrem Gewissen. Verstehen Sie, geht es um eine innere Haltung, nachdem erstmal die dogmatische, die theologische, die biblische Grundlage geklärt ist. Um diese Haltung der Rücksicht, und das ist kein neues Gesetz, sondern das ist eine Frucht, die Rücksicht, die Jesus in unserem Herzen wachsen lassen will. Und für uns, liebe bekennende evangelische Gemeinde Hannover, gelten diese beiden Eckpfeiler im Prinzip ganz genauso. Erstens, keine Kompromisse mit der Wahrheit machen. Keine Abstriche von der Bibel und keine Hinzufügungen zur Bibel. Und kein Gesetz neben Jesus stellen. Allein er rettet und nichts und niemand sonst. Und das zweite, liebevoll Rücksicht nehmen aufeinander. Und auch auf die Nichtchristen, mit denen wir es zu tun bekommen. Liebevoll Rücksicht nehmen, ohne die Wahrheit zu verschweigen. Ist uns genauso anvertraut. So, und jetzt wissen wir natürlich alle, eine Sache am Konferenztisch zu beschließen, ist das eine. Aber dann das rüberzubringen, das den Gemeinden zu vermitteln, ist das andere. Wie kann ich das rüberbringen? Wie können wir das an den Mann bringen? Wie können wir das so kommunizieren, dass es der andere auch versteht, dass er es annehmen kann? Das ist die andere Frage. Und jetzt muss sich das brüderliche Miteinander bewähren. Und sehen Sie hin, die Apostel geben uns wieder ein prima Beispiel. Ein prima Beispiel und Vorbild. Nachdem erstmal der Beschluss gefasst ist, lassen die Jerusalemer jetzt den Paulus und den Barnabas nicht einfach allein zurückgehen nach Antiochia, sondern nach dem Motto, schönen Gruß an eure Mitarbeiter, sagt ihnen mal, was wir hier besprochen haben, die werden es schon kapieren. Nein, sie geben sich viel, viel mehr Mühe. Das ist so schön zu sehen. Sie setzen erstmal einen hochoffiziellen Brief auf, ein offizielles Dokument, das dann auch in anderen Gemeinden vorgelesen werden kann. Und auch damit nicht genug, sie schicken zwei ihrer besten Leute mit nach Antiochia. Die sollen den Brief aus Jerusalem dann in Antiochia in aller Form vorlesen. Und das verbinden mit brüderlichen Grüßen aus Jerusalem. Und wissen Sie, ich habe mich erst gefragt, warum Lukas, der die Apostelgeschichte ja schreibt, diesen Punkt nochmal so verhältnismäßig ausführlich behandelt. Ich habe gedacht, ist doch eigentlich alles klar. Ist doch in Versen 19 bis 20 eigentlich alles gesagt. Warum führt der Lukas das dann nochmal so lange aus? Warum bringt er diesen ganzen Brief hier nochmal? Wir wissen das doch. Bis ich begriffen habe, den Aposteln war offensichtlich nicht nur der Inhalt wichtig, der sowieso, sondern auch die Art und Weise, wie man mit diesem Inhalt und miteinander umgeht. Und sehen Sie mal hin, wie taktvoll und wie einfühlsam dieser Brief gelungen ist, ab Vers 22. Und die Apostel und Ältesten beschlossen, samt der ganzen Gemeinde aus ihrer Mitte Männer auszuwählen und mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden, nämlich Judas mit den Beinamen Barsabas und Silas, angesehene Männer unter den Brüdern. Und sie gaben ein Schreiben in ihre Hand, also lautend. Jetzt kommt's. Wir, die Apostel und Ältesten, eure Brüder, wünschen Heil den Brüdern aus den Heiden in Antiochia und Syrien und Zilizien. Weil wir gehört haben, dass einige von den unseren, das waren die Stimmungsmacher, denen wir doch nichts befohlen hatten, euch mit Lehren irre gemacht und eure Seelen verwirrt haben, also die da von der Beschneidung sprachen, so haben wir einmütig versammelt beschlossen, Männer auszuwählen und zu euch zu senden mit unseren geliebten Brüdern Barnabas und Paulus. Männern, die ihr Leben eingesetzt haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. So haben wir Judas und Silas gesandt, die euch mündlich dasselbe mitteilen werden. Denn es gefällt dem Heiligen Geist und uns, euch weiter keine Last aufzuerlegen als nur diese notwendigen Dinge, dass ihr euch enthaltet vom Götzenopfer und vom Blut und vom Ersticken und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, tut ihr recht. Lebt wohl. Als man sie hatte gehen lassen, kamen sie nach Antiochia und versammelten die Gemeinde und übergaben diesen Brief. Und als sie ihn lasen, wurden sie über den Zuspruch froh. Also das ist die erste Scheibe, die wir uns hier abschneiden können von den Aposteln. Erstens, aufmerksamer Zuspruch. Aufmerksamer Zuspruch. Wenn Sie mitschreiben, ist das der erste Punkt. Aufmerksamer Zuspruch. Vers 31 zeigt, wie dieser Brief bei den Leuten in Antiochia angekommen ist. Sie verstehen ihn genauso, wie er gemeint ist. Nicht als Bevormundung, sondern als Zuspruch. Sie freuen sich drüber. Sie sagen nicht, was erzählen uns da die Jerusalemer? Zuspruch. Und das sah man schon daran, wie er überbracht wurde. Dass da extra zwei wichtige Brüder mitgeschickt wurden. Und das sah man an Vers 23, wo sie sagen, wir sind eure Brüder. Das betonen sie extra. Wir sind eure Brüder, ein brüderliches Miteinander. Und das ist nicht so von oben herab gesagt, naja, wir sind ja schließlich alle Brüder und irgendwie gehört ihr auch dazu. Nein, hören Sie sich mal den Ton an in diesem Brief. Wir, eure Brüder, wir gehören zusammen durch Jesus Christus, heißt das. Das ist keine leere Höflichkeit, sondern das kommt von Herzen. Und dann Vers 24, sie distanzieren sich ganz klar von den Irrlehrern. Sie machen eine ganz klare Ansage. Sie wackeln nicht herum. Sie sagen nicht, naja, da hat es ja vielleicht ein paar Missverständnisse gegeben. Sondern sie sagen, da sind Leute von den unseren gekommen, Vers 24, die kamen nicht in unserem Auftrag. Und sie haben euch verwirrt, das steht hier sehr, sehr deutlich formuliert. Sie haben euch mit Lehren irre gemacht und sie haben eure Seelen verwirrt. Und das tut uns leid, heißt das. Das war falsch. Die vermischen und verwischen das nicht alles. Wissen Sie, das ist auch ganz, ganz wichtig. Wie deprimierend ist das oft, wenn diejenigen, die Falsches verbreiten, dann oft auch noch so geschützt werden. Und wenn man denen, die versuchen, das richtig zu stellen, sagt, ach, stellt euch doch nicht so an, seid nicht so ernst, seid nicht so streng, die meint's doch auch gut. Aber die haben die Leute verwirrt. Die haben die Seelen beschädigt und gefährdet. Und die Jerusalemer sagen, klar, wo Ross und Reiter sind, und sie lehnen das eindeutig ab. Auch das ist wohltuend aufmerksam und auch das hilft den Leuten in Antiochia. Und dann Vers 25 stärken sie Paulus und Barnabas den Rücken und stellen sich voll und ganz hinter ihre Kollegen. Schauen Sie, Vers 25. So haben wir einmütig versammelt beschlossen, Männer auszuwählen und zu euch zu senden mit unseren geliebten Brüdern Barnabas und Paulus. Also sie stellen sich hinter die und sagen, das sind unsere Brüder, das sind unsere geliebten Brüder, hinter denen stehen wir. Und dann betonen sie deren persönliche Integrität in Vers 26 und fügen das nochmal hinzu. Männer, die ihr Leben eingesetzt haben für den Namen des Herrn Jesus, das sind eure Leute. Und in dem Sinne betonen sie dann, es gibt keine Zusatzforderungen zum Evangelium, keine Vermischung der freien Gnade mit dem Gesetz. Und dann folgt die Bitte in Vers 29 um praktische Rücksichtnahme gegenüber den jüdischen Mitmenschen und ihrem Gewissen. Was für ein Brief. Das nennt man aufmerksamer Zuspruch. Und es ist kein Wunder, dass die Antiochier Christen froh wurden, ermutigt und gestärkt im Glauben. Wie viel Aufmerksamkeit haben die Apostel auf diesen Brief verwandt? Wie viel Takt und wie viel Rücksichtnahme? Und wissen Sie, hier sind wir manchmal gefährdet. Das muss man ganz klar sehen, weil wir ja zu Recht betonen, der Inhalt ist entscheidend. Es kommt auf die Sache an. Ja, aber gerade deshalb wollen wir uns doch auch bemühen, ihn in einer liebevollen Weise zu vermitteln. Dass wir nicht nur sagen, Hauptsache der Inhalt stimmt, wie wir das sagen, das müssen die ihm schlucken. Sondern sehen Sie, wie die Apostel es gemacht haben. Es reicht nicht aus, dass wir einfach unsere Sache gesagt haben, sondern wir brauchen den liebevollen Blick für den Bruder, für die Schwester. Hat sie es verstanden? Hat er begriffen, wie ich es gemeint habe? Ist die Botschaft rübergekommen? Wir müssen da aufmerksam und wach sein. Aufmerksamer Zuspruch. Brüderliches Miteinander braucht aufmerksamen Zuspruch. Auch untereinander. Wir wollen das lernen von Jesus. Und wir wollen es auch lernen von dem Beispiel der Apostel. Das ist eine. Und dann das zweite gute Beispiel für den brüderlichen Umgang. Als der Brief verlesen und überreicht ist, machen sich Silas und Judas nicht sofort auf den Rückweg, sondern sie unterstützen einige Zeit den Gemeindeaufbau vor Ort. Das sehen wir hier in den Versen 32 bis 35. Judas aber und Silas, die selbst Propheten waren, also die selbst das Wort auslegten, bedeutet das zu dem Zeitpunkt vor allem, in die Zeit hinein ermahnten die Brüder mit vielen Reden und stärkten sie. Und als sie eine Zeit lang dort verweilt hatten, ließen die Brüder sie mit Frieden gehen zu denen, die sie gesandt hatten. Paulus und Barnabas aber blieben in Antiochia, lehrten und predigten mit vielen anderen das Wort des Herrn. Also, das ist das Zweite, was wir hier lernen können. Wissen Sie, was an diesen Versen vor allem auffällt? Das ist die Gründlichkeit, das ist die Intensität, mit der die Brüder sich um die Unterweisung der Gemeinde bemühen. Hier steht Vers 32, mit vielen Reden. Also, sie haben sie intensiv ermutigt. Und dann steht in Vers 33, sie verweilen dort eine Zeit. Nehmen sich Zeit. Und als Silas und Judas dann zurückgehen, führen Paulus und Barnabas den Lehrdienst weiter und sie werden dabei noch von vielen anderen unterstützt, wie hier steht, aus der Gemeinde. Das heißt nicht, dass sie alle öffentlich gepredigt haben, aber es gab auch andere Formen der Unterweisung. Auf alle Fälle finden wir hier ein zweites Kennzeichen für brüderliches Miteinander. Und das lautet: ausdauernde Unterweisung. Ausdauernde Unterweisung gehört zum brüderlichen Miteinander. Nicht nur aufmerksamer Zuspruch, sondern ausdauernde Unterweisung. Überlegen Sie mal. Die Gemeinde war ja schon gut geschult in Antiochia. Welche Gemeinde hätte das von sich sagen können? Wir sind die Heimatgemeinde des Apostel Paulus. Das hätten wir auch gerne gesagt. Und noch Barnabas, der auch einen guten Ruf in den Gemeinden hatte. Die waren super geschult und unterwiesen in Antiochia. Und trotzdem standen sie nie auf dem Standpunkt, wir haben ausgelernt. Trotzdem waren sie begierig, immer mehr vom Wort Gottes zu hören und zu begreifen. Wissen Sie, biblische Unterweisung ist ein dynamisches Geschehen. Sie vermittelt einerseits Information, Hilfe zur Orientierung, klar. Und in dem allen gibt Gottes Wahrheit aber zugleich auch Kraft und Ermutigung und Trost und Korrektur und Herzensveränderung und Überwindung von Schuld und Auferbauung und ein Trost für das Gewissen. Das heißt, Information und Kraft, Ermutigung, das alles wirkt das Wort Gottes. Verstehen Sie, gute Unterweisung füllt das Hirn und das Herz. Beides. Gottes Wahrheit ist eine Kraft, die sich hineingräbt in das Leben derer, die diese Wahrheit an sich heranlassen. Und uns verändert, uns ermutigt, uns stärkt. Und darum ist ausdauernde Unterweisung so wichtig. Und darum steht hier dieses großartige Wort in Vers 32. Judas aber und Silas ermahnten die Brüder mit vielen Reden und langweilten sie. Nein, das steht dort nicht. Da steht und stärkten sie. Da steht auch nicht und ermüdeten sie, sondern stärkten sie. Das geschieht durch die gründliche Unterweisung. Und möge der Herr es schenken, dass es auch hier immer wieder geschieht. Also, aufmerksamer Zuspruch, ausdauernde Unterweisung. Und dann kommt die dritte Scheibe, die wir uns abschneiden wollen von dem, was die Apostel gemacht haben. Vers 36. Nach einigen Tagen, und diese Formulierung meint wahrscheinlich, also sie beschreibt einen unbestimmten Zeitraum, meint wahrscheinlich nach den Wintermonaten. Also als man wieder leichter reisen konnte. Nach einigen Tagen sprach Paulus zu Barnabas, lass uns wieder aufbrechen und nach unseren Brüdern sehen in allen Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, wie es um sie steht. Ein ganz wichtiger Vers in diesem Text. Da spürt Paulus so etwas wie eine innere Unruhe. Natürlich kann er die Menschen nicht vergessen, die im letzten Jahr so frisch zu Jesus gefunden haben bei seiner Missionsreise. Und natürlich liegen ihm die Gemeinden auf dem Herzen, die da so neu entstanden sind und sich jetzt bewähren sollen. Und da lernen wir das Dritte, was unser brüderliches Miteinander prägen soll. Und das Dritte ist treue Verantwortung. Treue Verantwortung. Das ist ein besonders wichtiger Punkt. Paulus sagt, lass uns nach unseren Brüdern sehen. Paulus weiß, wie dringend gerade neugeborene Christen und Gemeinden Pflege brauchen, Unterstützung. Die hatten ja gerade in Antiochia erlebt. Antiochia war eine relativ gestandene Gemeinde. Und sogar Antiochia war ziemlich hin und her geschüttelt worden durch diese problematischen Irrlehren. Sogar in Antiochia wäre beinahe was angebrannt. Und wie viel anfälliger sind diese jungen Gemeinden? Paulus wusste genau, dass der Teufel gern die Christen versucht, dass er unsere Freude an Jesus trüben will, dass er unseren Dienst für Jesus lähmen will. Das wusste Paulus alles. Und darum sagt er, lass uns zu unseren Brüdern gucken. Schauen Sie, wie viel es da zu bedenken, wenn so eine Gemeinde wächst und wenn ein Christ so anfängt mit Jesus leben, dann kommen persönliche Zweifel. Mit denen muss er umgehen. Dann gibt es Missverständnisse in der Lehre, die muss man klarstellen und auf die Reihe bringen. Dann gibt es Fragen zum praktischen Lebensstil. Wie verhalte ich mich als Christ in meiner Ehe? Wie gehe ich mit der Kindererziehung um, jetzt wo Jesus in unser Haus eingezogen ist? Was mache ich am Arbeitsplatz mit meinem christlichen Zeugnis? Wie kriegen wir das im Freundeskreis geregelt, wenn die sich plötzlich darüber wundern, dass wir vor dem Essen beten? Wie leben wir Alltag und Gemeinde? Wie gehört das alles zusammen? Welchen Einfluss hat das möglicherweise auf meine Kleidung und wie ich mich nach außen hin gebe als Christ? Auch gerade als christliche Frau. Kann ich noch so locker weitermachen wie bisher? Oder muss ich auch als Christ einen ganz bestimmten Standard, was meine Kleidung angeht, nicht jetzt in modischer, aber in moralischer Hinsicht bedenken? Also es ist vieles, was geklärt werden muss in den jungen Gemeinden. Und nicht zuletzt auch aus den Briefen von Paulus können wir so manches rekonstruieren, was in den Gemeinden und in den persönlichen Lebensgeschichten alles passiert ist. Oh, da war wirklich Hilfe notwendig. Da braucht es dringend erfahrene Christen, die nach den Brüdern sehen. Und so will Jesus auch uns dazu anleiten und ermutigen, auch durch diesen Predigttext, dass wir wirklich Verantwortung für unsere Mitchristen wahrnehmen, liebe Leute. Besonders für jene, auf deren Lebensweg uns der Herr gestellt hat. Und da ist Treue gefragt. Das sind ja oft nur kleine Schritte, dass ich einmal anrufe, dass ich ihm einen Brief schreibe, dass ich ihn besuche oder ihn einlade. Dass wir nach den Brüdern sehen, wie es um sie steht, sagt Paulus. Das heißt, welche Hilfe sie brauchen. Wo es brennt. Wo der Korrekturbedarf da ist. Wo der Trostbedarf da ist. Dass wir das sehen. Treue Verantwortung. Und Paulus sagt, in allen Städten. Wir wollen also in alle Städte gehen, wo wir evangelisiert haben. Ja, Paulus sagt nicht, auch in Antiochia haben wir sowieso schon genug zu tun, wir können nicht überall sein, das müssen eben andere machen. Sondern womöglich und wo nötig will er die Verbindung halten. Das ist interessant. Das bedeutet nicht, dass Paulus sich für unersetzbar hält oder dass er den Mitarbeitern vor Ort nicht zutrauen würde, so nach dem Motto, ohne mich läuft hier gar nichts. Aber es bedeutet, dass er die Verantwortung wahrnimmt. Natürlich können wir auch mal in die Falle tappen, dass wir alles an uns reißen wollen. Aber das kann keine Ausrede dafür sein, wenn ich mich aus der Verantwortung für die Brüder stehle und die Treue verrate. Da muss der Herr mir ein sehr sensibles Gewissen geben, dass ich erkenne, wo bin ich gebraucht? Wo kann ich mich nicht entziehen? Wo muss ich da sein? Wo muss ich nach dem Bruder, nach der Schwester, nach der Gemeinde sehen? Um wen sollst du dich kümmern? Bitte prüfen Sie das vor Gott. Wer hat vielleicht von Ihnen zum ersten Mal das Evangelium gehört? Wer hat vielleicht Ihren Rat gesucht in einer schwierigen persönlichen Situation? Fragen Sie Jesus, auf welche Menschen er Sie aufmerksam machen, an welche er Sie erinnern will, dass Sie sich kümmern, dass Sie wie Paulus ein empfindsames Herz bekommen. Und sich von Jesus Christus zeigen lassen, welche Brüder und Schwestern ihre Hilfe und ihren Trost brauchen. Wie gut, dass inzwischen auch andere Brüder mit in die Aufgabe hier der Unterweisung hineingewachsen sind. Mit vielen anderen predigten sie das Wort in Vers 35 und so können Paulus und Barnabas jetzt mit gutem Gewissen ihre Reisepläne schmieden. Wieder neue Reisepläne. Tja, und dabei kommt es dann ausgerechnet zu jenem vierten und letzten Kennzeichen des brüderlichen Miteinanders, von dem wir uns wahrscheinlich keine Scheibe abschneiden sollen. Oder doch? Sehen Sie selbst. Ab Vers 36. Nach einigen Tagen sprach Paulus zu Barnabas, lass uns wieder aufbrechen, nach unseren Brüdern sehen in allen Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, wie es um sie steht. Barnabas aber wollte, dass sie auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es nicht für richtig, jemanden mitzunehmen, der sie in Pamphylien verlassen hatte und nicht mit ihnen ans Werk gegangen war. Und sie kamen scharf aneinander, sodass sie sich trennten. Barnabas war nach Markus mit sich und fuhr nach Zypern. Paulus aber wählte Silas und zog fort, von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Er zog aber durch Syrien und Zilizien und stärkte die Gemeinden. Das vierte Kennzeichen des brüderlichen Miteinanders nach aufmerksamem Zuspruch, ausdauernder Unterweisung und treuer Verantwortung ist viertens offener Streit. Offener Streit ist das vierte Kennzeichen dieses brüderlichen Miteinanders. Und zwar so offen ist der Streit, dass er gemeindeweit bekannt wird und sogar seinen Niederschlag hier in diesem offiziellen Dokument in der Apostelgeschichte findet. Es ist hocherstaunlich. Die Bibel macht nicht den gleichen Fehler wie manche Lebensbilder von Missionaren, wo oft nur die guten Seiten und die guten Erfahrungen geschildert werden. Und dann lesen die Christen das und denken, ach, mein Leben sieht ganz anders aus. Und sie erfahren nicht, wie auch Missionare und erkennbar gesegnete Gottesmänner mit Krisen, mit Schuld, mit Problemen, mit Not fertig werden mussten. Die Bibel schreibt nicht solche geschönten Biografien. Die Bibel deckt die Dinge immer auf, dort, wo es nötig ist. Und so haben wir auch diesen Abschnitt hier in unserer Bibel. Woran hatten sich die Gemüter erhitzt? Das müssen wir mal uns noch zum Schluss ganz klar anschauen. An der Auswahl eines Mitarbeiters. Verstehen Sie, es ging also nicht um eine lehrmäßige Grundsatzfrage, sondern es ging um die praktische Entscheidung, ob man dem Markus Johannes bei der jetzt anstehenden zweiten Missionsreise eine zweite Chance geben konnte oder nicht. Darum ging's. Tja, beim ersten Mal, Sie erinnern sich vielleicht noch, hatte er sich nach kurzer Zeit aus dem Staub gemacht. In Apostelgeschichte 13, Vers 13 steht, Paulus aber und die um ihn waren, fuhren von Paphos ab und kamen nach Perge in Pamphylien. Johannes Markus, aber trennte sich von ihnen und kehrte zurück nach Jerusalem. Der ging von der Fahne. Und hier in Vers 38 steht dann, Paulus aber hielt es nicht für richtig, jemanden mitzunehmen, der sie in Pamphylien verlassen hatte. Sie im Stich gelassen hatte. Hier in unserem Predigttext wird jetzt klar, dass das nicht mit dem Einverständnis des Paulus geschehen war. Hätte ja auch sein können, dass er sagte, ich bin krank, ich packe es nicht, ich muss erst mal zurück. Und Paulus gesagt hätte, okay, fahr. Aber so war es nicht. Es war eigenwillig von Johannes Markus. Die Gründe werden nicht genannt, auf alle Fälle haben sie den Paulus nicht überzeugt. Und Paulus hat gesehen, er war unzuverlässig in dieser Situation. Tja, und wenn man an der Front steht, möglicherweise auch in harten Auseinandersetzungen, dann gibt es neben dem Trost durch Christus und durch die eigene Familie kaum etwas Schöneres als verlässliche Mitarbeiter, die nicht wanken und nicht weichen. Es gibt für den und diejenigen, die an der Front, der geistlichen Front stehen, nebst dem, was ich sagte, nichts Schöneres als verlässliche Mitarbeiter, die nicht wanken und die nicht weichen. Und umgekehrt kann man sagen, gibt es kaum etwas Deprimierenderes als unzuverlässige, wankelmütige Mitarbeiter, die von der Fahne gehen, wenn der Sturm kommt. Und das war das Problem hier. Und deswegen lässt Paulus sich hier auf nichts ein. Nicht, weil es ihm an menschlicher Geduld gefehlt hätte, sondern weil er die gemeinsame und die gesamte Arbeit der Mission hier im Blick hat. Das ist der Punkt für ihn. Er sieht das Ganze der Missionsverantwortung und er sagt, wenn wir jetzt wieder einen entscheidenden Mitarbeiter mithaben, der nicht treu zur Sache steht, dann wird das der ganzen Arbeit schaden. Tja, und Barnabas will wahrscheinlich aus pädagogischen Gründen dem jungen Mann eine zweite Chance geben, das verstehe ich auch. Hinzu kommt, das erfahren wir aus Kolosser 4, Vers 10, und das verschweigt Lukas hier taktvoll, dass Barnabas mit Markus verwandt war. In Kolosser 4, Vers 10 steht, Markus war der Vetter des Barnabas. Und da hat er auch eine besondere Verpflichtung wahrscheinlich gesehen, eine Loyalitätsverpflichtung gegenüber dem eigenen Vetter. Und Paulus hat bestimmt nichts gegen die zweite Chance, aber Missionsarbeit, sagt er, ist zu sensibel. Der Markus soll sich erstmal woanders bewähren. Er muss ja nicht gleich wieder in so ein verantwortliches Projekt, er kann ja an anderer Stelle sich etwas bewähren. Das ist also der typische Konflikt. Wie ist es, steht jetzt das Interesse des Einzelnen, mit dem man vorsichtig umgehen muss im Vordergrund, oder das Interesse der gesamten Arbeit und des gesamten Projekts? Und das ist nicht immer so einfach abzuwägen. Jedenfalls sind Paulus und Barnabas sich völlig uneinig. Und die Bibel sagt, schonungslos, sie kamen scharf aneinander. Da steht der griechische Ausdruck Paroxysmos, also so, es entbrannte so richtig. Paroxysmos, es gab richtig einen Krach. Und Paulus und Barnabas sind ja nicht leichtfertig. Die fahren ja nicht einfach wie zwei ungebremste Züge aufeinander los, weil sie ihre Emotionen nicht im Griff haben. Es war bestimmt viel Schmerz dabei und viel Traurigkeit auch. Überlegen Sie doch mal, was die beiden miteinander erlebt hatten. Die waren zusammen auf Missionsreise gewesen. Wie viele Gebetsgemeinschaften hatten die zusammen gemacht? Wie viel Angst und Schmerzen hatten die zusammen durchgestanden? Wie viel gemeinsame Kämpfe hatten sie bestehen dürfen durch den Herrn Jesus? Über wie viele Bekehrungen haben sie gemeinsam gejubelt und vor Freude geweint? Wie viel dramatische Situationen, auch äußerer Bedrängung, haben sie erlebt? Das schweißt doch zusammen. Die hatten eine lange gemeinsame Geschichte, die beiden inzwischen. Eine dramatische gemeinsame Geschichte. Und das schüttelt man nicht einfach aus den Klamotten. Das wirft man nicht einfach ab wie einen alt gewordenen Mantel. Und doch geht es hier auseinander. Das heißt, immer wieder gegeben. Unter prominenten Christen und unter weniger prominenten Christen. Ich musste so denken an Martin Lloyd-Jones, den wohl größten Prediger Englands im 20. Jahrhundert, der einen jungen Mann, der später ein berühmter Theologe wurde, namens James I. Packer, herangeführt hatte an die Theologie. Er hat diesen jungen Mann gefördert nach besten Kräften. Er war ein väterlicher Freund für ihn gewesen. Und dann haben sie gemeinsam diese berühmte Puritans Conference in London begründet und über viele Jahre hinweg gemeinsam durchgeführt. Und dann hat Packer sich immer mehr, obwohl er nach wie vor sehr gute Bücher geschrieben hat. Und wir verdanken auch James I. Packer viele wertvolle Beiträge. Aber dann hat Packer sich immer stärker für die Zusammenarbeit, für die ökumenische Zusammenarbeit mit dem Katholizismus geöffnet. Und das konnte Lloyd-Jones irgendwann nicht mehr mittragen. Und da hat er gesagt, James, wir können diese Puritans Conference nicht länger zusammen durchführen. Und er hat sich von ihm getrennt, mit Schmerzen. Und kurz vor Lloyd-Jones Tod hat Packer ihn dann nochmal besucht und sie haben versucht, das persönlich, brüderlich irgendwie zu überbrücken. Aber es war ein trauriger Bruch Und es hat beiden wehgetan. Das gibt es wieder und wieder. Und der Trost für uns ist der, wissen Sie, auch vorbildliche Christen, die Gott in besonderer Weise gebraucht hat, können öffentlich in Streit geraten und in Konflikte, die sie nicht lösen können. Auch mit gutem Willen nicht lösen können. Nun war der Konflikt zwischen Lloyd-Jones und Packer inhaltlich noch viel gravierender natürlich als der zwischen Paulus und Barnabas. Schauen Sie, für uns ist das keine vorschnelle Beruhigung nach dem Motto, wir können ja munter drauf losstreiten, Paulus hat's getan, Martin Lloyd-Jones hat's getan, also machen wir es auch. Das ist hier nicht gemeint. Und dennoch, selbst aus unserem offenen Streit, und das sehen wir hier, kann der allmächtige Gott noch großen Segen erwachsen lassen. Und das soll uns trösten. Schauen Sie, Paulus und die Gemeinde lassen sich jetzt nicht davon abhalten, die geplante Reise in Angriff zu nehmen, sondern Paulus beruft einen neuen Mitarbeiter, den Silas. Vers 40 sehen wir das hier. Paulus aber wählte Silas und zog fort. Und dann kommt dieser großartige Halbsatz: von den Brüdern der Gnade befohlen. Die Gemeinde hat sich voll dahinter gestellt. Jawohl, sie hat sie ausgesandt. Die Gemeinde hat dahinter gestanden. Sie haben gesungen, geh unter der Gnade, geh mit Gottes Segen. So ein ähnliches Lied haben die bestimmt auch gehabt wie wir. Verstehen Sie? Die haben nicht gesagt, ja, wenn das jetzt schon so mit so viel Streit losgeht und wenn die Brüder sich untereinander nicht einkriegen, dann bringt's ja doch alles nicht und es kann kein Segen drauf liegen und wir warten erstmal und machen ein Missionsreisemoratorium und dann schauen wir mal und kriegt ihr erstmal euren persönlichen Konflikt in den Griff. Das hat die Gemeinde nicht gesagt. Sondern sie hat den Paulus losgeschickt und sie hat sich hinter ihn gestellt. Es klingt so, als ob sie seine Position auch geteilt hätte. Gemeinde lässt sich durch solche Kontroversen nicht entmutigen. Ich muss dran denken, was die meisten von Ihnen schon nicht mehr wissen. Vor vielen, vielen Jahren hatten wir eine große Krise mit unseren Bibeltagen. Und auch da war es teilweise um persönliche Zerwürfnisse gegangen. Und wir haben überlegt, was sollen wir machen? Sollen wir weitermachen? Sollen wir pausieren? Was tun wir? Und ich weiß noch, wie ein erfahrener Bruder aus Norddeutschland mir gesagt hat, ihr müsst weitermachen. Ihr müsst versuchen, von euch aus zu klären, was zu klären ist, aber lasst euch nicht das Ding kaputt machen. Wem hilft es? Und wenn ihr jetzt aufhört, dann wird es viel, viel schwieriger sein, das Ganze zu einem späteren Zeitpunkt wieder auf den Weg zu bringen. Und dieser ältere Bruder, der viel, viel Erfahrung mit Menschen und auch mit christlichen Werken hatte, der hat uns einen richtigen Rat gegeben. Und Gott hat sich dann in seiner Treue und Gnade dahinter gestellt und hat es geschenkt, dass die Bibeltage weiterleben durften und aufleben durften und von Gott weitergeführt worden. Und heute viele derer, die so dankbar dazu kommen, gar nicht wissen können, dass das Ganze damals, zumindest aus menschlicher Sicht, ziemlich am seidenen Faden gehangen hatte. Das ist eine ähnliche Situation. Und schauen Sie, wo Menschen sind, gibt es Ärger. Wir sind alle Sünder. Wir haben alle unsere Ecken und Kanten und wir sind alle nicht gefeit gegen Schuld und Streit. Und wir dürfen uns aber nicht vom Teufel so weit hinters Licht führen lassen, dass wir mit dem Dienst aufhören. Und das wird Paulus auch bestimmt gesagt haben, die Brüder in Südgalatien, die brauchen uns. Wir können die nicht einfach im Stich lassen, nur weil Barnabas und ich hier keine Einigung finden. Und wissen Sie, noch was Gutes ist geschehen. Durch die Trennung entstehen jetzt zwei Missionsteams. Paulus und Silas und Barnabas und Johannes Markus. Ist doch nicht das Schlechteste. Und Paulus begibt sich natürlich auch wieder auf Tour. Wir werden das nächste Mal weiter verfolgen, diesmal auf dem Landweg. Vers 41, der letzte Vers. Er zog aber durch Syrien und Zilizien und stärkte die Gemeinden. Die Strecke führt über diesen engen Pass des Taurusgebirges. Und Barnabas zieht sich mit Markus erstmal nach Zypern zurück. Wir wissen aber sehr genau, dass Markus dran geblieben ist und dass er sich später bewährt hat. Also halten Sie das bitte fest zum Schluss. Selbst offener Streit unter Brüdern muss eine Missionsarbeit nicht zerstören. Und Jahre später wird Paulus den Markus wieder als Mitarbeiter aufnehmen. Ja, in 2. Timotheus 4, Vers 11, das ist ganz am Ende des Wirkens von Paulus, da schreibt er, hören Sie, 2. Timotheus 4, Vers 11, Lukas ist zurzeit allein bei mir, aber Markus, nimm zu dir, Timotheus, und bringe ihn mit dir, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Jetzt sagt Paulus über diesen selben Markus, denn er ist mir nützlich zum Dienst. Es hat sich wieder zusammengefügt. Gott hat Versöhnung geschenkt und auch die Möglichkeit, wieder gemeinsam voranzuschreiten. In unserem Text zieht Paulus erstmal mit Silas los. In Lystra werden sie dann noch Timotheus mit an Bord nehmen ins Team. Das sehen wir nächstes Mal. Und mit diesen beiden treuen, belastbaren, zuverlässigen jungen Theologen, mit Silas und mit Timotheus, da nimmt Paulus dann die zweite Missionsreise in Angriff. Und dabei werden sie sogar den Schritt nach Europa tun, immer mit dem Ziel vor Augen, Menschen in der ganzen Welt zu Jesus zu rufen und sie im Glauben zu stärken. Und dabei hat Paulus sich niemals als Einzelkämpfer gesehen, sondern immer gewusst, wie sehr er seine Mitchristen braucht, das brüderliche Miteinander. Und wir brauchen das genauso. Liebe Geschwister, wir brauchen einander. Wir brauchen das brüderliche Miteinander. Und darum lassen Sie uns bei den Aposteln in die Schule gehen. Und lassen Sie uns von Ihrem Miteinander damals für unser Miteinander heute wirklich lernen. Brüderliches Miteinander, das heißt aufmerksamer Zuspruch. Was für einen wunderbaren Brief haben die geschrieben. Dass wir gut überlegen, was hilft dem anderen? Wie versteht es der andere? Was braucht er? Wie kann ich mich mit ihm wirklich verständigen und ihm Zuspruch geben? Und dann das zweite, ausdauernde Unterweisung. Wir sollen einander helfen, immer tiefer in das Wort Gottes einzudringen. Dass es unser Leben durchpflügt und sollen uns Zeit nehmen. Ausdauernde Unterweisung, weil wir von dem Wort Gottes leben. Und dann das dritte, treue Verantwortung. Treue Verantwortung innerhalb der Gemeinde und auch, dass wir über den Tellerrand unserer Gemeinde hinausschauen. Lasst uns nach unseren Brüdern sehen, in allen Städten, in denen wir das Wort verkündigt haben, wie es um sie steht. Treue Verantwortung. Und dann schließlich, brüderliches Miteinander kann auch mal bedeuten, viertens, offener Streit. Es kann passieren, dass wir uns in offenen Streit verheddern. Das ist dann immer traurig. Aber es ist auch nicht so schlimm. Es ist nicht so schlimm, wie unser Text hier zeigt. Wenn wir nur unser Herz nicht verhärten lassen und zur Versöhnung bereit sind. Denn selbst dieser Streit darf und kann die Ausbreitung des Wortes Gottes nicht verhindern. Damals konnte der Streit das nicht verhindern in Syrien, Cilizien und Galatien. Und heute in Hannover kann es auch nicht. Und außerdem will der Herr Jesus auch unter uns immer wieder das schenken, was Psalm 133 besingt. Siehe, wie fein und wie lieblich ist's, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Möge dieser Vers wie in unsichtbaren Lettern über unserer ganzen Gemeinde stehen. Siehe, wie fein und wie lieblich ist's, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Möge dieser Vers in großen Lettern auch über unseren Häusern und Wohnungen zu Hause stehen. Nicht, damit wir es kuschelig haben, sondern damit der Herr Jesus geehrt wird und damit seine Gemeinde sich immer weiter ausbreitet. Zu seiner Ehre. Amen.